Dies ist Teil 3 unserer Betrachtung vom Oikos Adams zum Oikos des Christus. Wir haben bis jetzt also uns angesehen, wie in der Schrift die mittlere Gesellschaftsebene oder die wesentliche Gesellschaftsebene des Hauses beurteilt wird, hatten festgestellt, dass in den letzten Jahrhunderten der Oikos ganz entscheidend geschwächt worden ist und wollen jetzt mal in die Geschichte gehen und uns die Stationen oder einige Stationen ansehen der Vernichtung, der Schwächung des Oikos. Ich hatte ja, als ich das Thema zuerst angekündigt hatte, das benannt, die Ermordung der Familie. Das ist also jetzt der Teilbereich des Themas, um den es jetzt gehen soll. Und ich fange an mit dem Zitat von Dr. Raymond Moore aus einem Heimschullehrbuch, also kein Unterrichtsmaterial für Heimschule, sondern eine allgemeine Anleitung für Leute, die Heimschule betreiben. Dort hat er also auch eine Abteilung, wo er so ein bisschen die Geschichte darstellt, der Entmachtung der Familie. Und er schreibt dort also, Zitat: Im alten Griechenland entwickelten Plato und Aristoteles die Idee, dass die Familien dem Staat gehörten, obwohl beide von ihren Eltern zu Hause unterrichtet worden waren. So propagierten sie eine Philosophie, wonach die Kinder dem Staat unterworfen werden sollten. In seinem Buch 6 betonte Plato die Wichtigkeit, den jungen und zarten Sinn zu beeinflussen. Er schrieb: Das ist die Zeit, wo der Charakter geformt wird und mit Leichtigkeit jeden Eindruck aufnimmt, den man ihm einprägen möchte. Klammer auf. So alt ist das schon, ja. Aber Klammer auf, Plato und die Seinen hatten dort nicht nur anständige Gedanken, wenn sie junge Knaben prägen wollten. Das setzt sich also fort, diese Philosophie, bis in die Odenwaldschule. Das ist also ein direkter Ausläufer von Plato über Zirkel zur Zeit der Weimarer Republik, die sich dann in der 68er-Bewegung in der Odenwaldschule dort nochmal verfestigt haben. Wer das also in den letzten 2 Jahren verfolgt hat, weiß, wovon ich rede. Klammer zu, weiter mit dem Zitat von Moore. Und in Krito war seine Perspektive eindeutig totalitär. Da du uns von dem Staat zur Welt gebracht und ernährt wurdest, kannst du da leugnen, dass du unser Kind und Sklave bist? Also er unterstellt hier, Plato, dass das Individuum Kind des Staates sei, vom Staat zur Welt gebracht. Platos Jünger Aristoteles erklärte später in seiner Politik, dass der Staat von Natur aus eindeutig vor der Familie und dem Individuum besteht, denn das Ganze hat notwendigerweise Vorrang vor seinem Teil. Und er verbreitete die Idee, dass der Staat die Verantwortung für alle Kinder spätestens ab dem 7. Jahr, also Lebensjahr, übernehmen solle. Von da an lebten während mehrerer Generationen die Kinder abgesondert von ihren Familien. Sie wurden überwältigt von der Rivalität zwischen Kameraden, von der Lächerlichkeit, vom Gruppendruck, von Obszönität, Drogen und Sex. Und es dauerte nicht lange, bis jener Staat zusammenbrach. Auf der Grundlage der Philosophie von Plato und Aristoteles war ihre Lehre vom Staat als Vater nicht sehr überraschend, denn schließlich war der Staat viel langlebiger als die Einzelpersonen. Warum also sollte der Staat nicht der Vater aller sein? Später waren Marx, Gandhi und Mao Zedong ebenso dazu bereit, die traditionelle Familienstruktur zugunsten des wirtschaftlichen Fortschritts des Staates zu opfern. Von ihrem atheistischen Gesichtspunkt her schlussfolgerten sie logisch, dass das Leben einer Einzelperson kurz war, während der Staat für immer bestünde. Soweit das Zitat von Moore.
Und wir sehen ja schon,
dass Plato und Aristoteles eine glatte Umkehrung des biblischen Befundes gelehrt haben. Wir haben von der Schrift her ja gelernt in den letzten Stunden, dass der Oikos viel bedeutender ist als die Polis, weil also die Polis in ihrer Machtfülle eigentlich nur eine Gerichtsfolge ist, während der Oikos Verheißungsträger ist. Die drehen das also glatt weg rum und sagen, die Polis besteht ja viel länger als der Oikos, was auch sachlich sehr bedenklich ist, weil es gibt also Familientraditionen, Familienverbünde, die über Jahrhunderte eine Kontinuität haben, und wir finden kaum ein Staatswesen, das über mehrere Jahrhunderte eine Kontinuität hat. Das gibt es zwar in der Geschichte, ist aber durchaus nicht die Regel. Also die Verfallsdaten eines Staates sind im Schnitt wohl eher geringer zu veranschlagen als das Verfallsdatum einer Familiendynastie. Insofern ist es also auch sachlich nicht so ganz richtig, was Plato und Aristoteles hier gelehrt haben. Die Standeszugehörigkeit ist im platonischen Staat nicht erblich, sondern wird gemäß der persönlichen Leistung im Bildungsprozess zugewiesen. Zu diesem Zweck wird das neugeborene Kind den Eltern entzogen und Erziehern anvertraut, wobei zwischen Jungen und Mädchen kein Unterschied gemacht werden soll. Das ist jetzt also nicht aus der Praxis, sondern aus der platonischen Theorie heraus. Er hat ja einen Staatenentwurf geschrieben, der sicherlich nie eins zu eins irgendwo umgesetzt worden ist. Gott sei Dank. Wobei zwischen Jungen und Mädchen kein Unterschied gemacht werden soll. Dadurch soll eine große Gemeinschaft entstehen, in der die Kinder keine Bindungen zu ihren leiblichen Verwandten entwickeln. Also sie werden sozusagen von der Peer-Group, der Gruppe der Gleichen, geprägt. Und das ist ein Erziehungsprinzip, das wir auch heute in der sozialistischen Schule nicht mal haben. Also es ist ein durch und durch sozialistisches Prinzip, was Plato hier bringt. Deswegen ist das auch so modern. Das ist unglaublich, wie unkompliziert man das in moderne Gesellschaftsentwürfe integrieren kann, in modernen Gesellschaftsentwürfen wiederfindet. Wir werden das dann noch sehen, wer sich überaltert bei Plato bedient hat und das dann aber leider eben auch in die Praxis umgesetzt hat und mit lebendigen Menschen erprobt. Also das Prinzip der Erziehung der Kinder untereinander, der Peer Group. Der Staat plant und lenkt die Fortpflanzung, schreibt sie vor oder untersagt sie, sowohl zum Zweck der Eugenik als auch um die Bevölkerungszahl konstant zu halten. Die Erziehung der Nachkommenschaft obliegt ausschließlich staatlichen Behörden. Behinderte und aus unerwünschten Verbindungen hervorgehende Neugeborene sollen wie in Sparta nicht aufgezogen, sondern ausgesetzt, also getötet werden. Für die griechische Gesellschaft seiner Zeit ungewöhnlich war Platos Meinung, dass die Rolle der Frauen nicht auf geschlechtsspezifische Tätigkeiten zu beschränken war, sondern Frauen soweit irgend möglich dieselben Aufgaben übernehmen sollten wie Männer. Sie sollten sogar, soweit es ihre naturgegebenen Fähigkeiten erlaubten, als Wächterinnen ausgebildet werden und als solche mit den Männern in den Krieg ziehen. Soweit also die Fantasien des platonischen Idealstaats, wo man leider nicht so drüber weggehen kann, weil viele dieser Prinzipien eben später aufgegriffen worden sind, durch die Aufklärung wiederbelebt worden sind und einige heute durchaus Staatsräson sind. Karl Popper, Philosoph, hat übrigens den Zusammenhang zwischen Plato und den Diktatoren des 20. Jahrhunderts erkannt, dargestellt und Plato als Vorläufer des modernen Totalitarismus eingestuft. Im Gegensatz dazu gab es aber eben laut Professor Schachtschneider in der hellenischen Antike auch Zeiten, wo eben der Oikos so stark war, ich glaube, ich hatte es schon erwähnt, dass nicht mal Rechtsfälle des Oikos vor einem Gericht des Polis verhandelt werden durften. Also eine große rechtliche Freiheit für den Oikos. Die griechische Antike ist eben kein monolithischer Block, sondern hat es halt auch Abläufe und Veränderungen gegeben. Springen wir zur Aufklärung, was eigentlich zwar zeitlich ein großer Sprung ist, aber ideologisch, wie wir gesehen haben, eben eigentlich nur ein kleiner Schritt. Die Zeit dazwischen, römische Antike, Mittelalter, hatte ich ja im ersten Teil zumindest schon erwähnt. Die Aufklärung hat dem Individuum Freiheit verheißen und es aber tatsächlich zwar aus der Bindung des Oikos herausgelöst, aber eben in eine Bindung an den Staat hineingebracht. Hierzu 2. Petrus 2,19, wirklich typisch für die Ideologie der Aufklärung. Ihnen Freiheit verheißen, sind Sie selber Sklaven. Unten Anfang des Verderbens, denn wem jemand gemindert worden ist, diesem ist er versklavt worden. Also wovon jemand überwältigt ist, dem ist er versklavt. Und wenn wir uns die Wortführer der Aufklärung ansehen, also zum Beispiel die Jakobiner, wenn die irgendwas nicht gebracht haben, dann Freiheit. Und wenn sie ständig von Freiheit geredet haben, haben sie nur eine neue Form der Sklaverei gebracht und eine viel härtere Form der Sklaverei, als sie vorher denkbar gewesen ist. Marx hat geistlich viel verstanden. Er hat es nur leider nicht so genutzt, dass er sich dem unterstellt hat, sondern er hat ja dagegen heftig rebelliert, gegen alle geistliche Einsichten dagegen gekämpft. Aber er hat zumindest noch gewusst, dass die Familie nicht einfach nur so ein existenzerhaltender Verband ist, der aus praktischen Gründen zusammenlebt, sondern auch eine geistliche Dimension hat, dass also die Familie geistliche Sachverhalte darstellt. Und weil er das wusste und weil er mit seiner Rebellion eigentlich Gott treffen wollte, hat er gegen die Familie geschossen und das auch ganz offen bekannt in seinen Thesen über Feuerbach, 1845 schreibt er: Also nachdem zum Beispiel die irdische Familie als das Geheimnis der heiligen Familie entdeckt ist, muss nun erstere, also die irdische Familie, selbst theoretisch und praktisch vernichtet werden. Also die Rebellion gegen Gott wird stellvertretend ausgetobt am Patriarchat. Das Gesunde, das geistliche Patriarchat ist ja auch immer eine Christusdarstellung. Und um Christus zu treffen, den man ja nicht treffen kann, als Marx, als gemeiner Marx, muss man sich an der Stellvertreterschaft abarbeiten. Interessant ist daran, dass Marx mehr von Familie und den geistlichen Zusammenhängen gewusst hat, als heute viele Christen.
Weil er selber Christ war bis zum 17. Lebensjahr. Und sehr schöne christliche Geschichte geschrieben.
Das war nicht alles. Und das, was Paulus als ein prophetisches Geheimnis bezeichnet hat, Also die Abbildung der Beziehung von Christus und der Ausgerufenen in der Beziehung von Mann und Weib. Marx hat ganz offensichtlich darum gewusst und deswegen seinen Hass gegen die Familie gewandt. Unbewusst oder unbewusst steht eigentlich gegen jeden Angriff auf die biblische Ordnung der Familie eigentlich die Rebellion gegen Gott. Also da ist Marx kein Einzelfall, das kann man als geistliches Gesetz so formulieren. Das ist nicht jedem, der das tut. Nicht jeder, der das tut, könnte die Zusammenhänge formulieren, warum er es tut. Aber letztlich steht der Hass gegen Gott dahinter. Lenin. Sagt gegenüber Clara Zetkin, also der deutschen Feministin, die Regierung der proletarischen Diktatur bietet alles auf, um die rückständige Auffassung der Männer und Frauen zu überwinden. Eine Selbstverständlichkeit ist die volle Gleichberechtigung von Frau und Mann in der Gesetzgebung. Auf allen Gebieten zeigt sich das aufrichtige Bestreben, die Gleichberechtigung durchzuführen. Wir gliedern die Frauen in die soziale Wirtschaft, Verwaltung, Gesetzgebung und Regierung ein. Wir öffnen ihnen alle Kurse und Bildungsanstalten, um ihre berufliche und soziale Leistungsfähigkeit zu heben. Wir gründen Gemeinschaftsküchen und öffentliche Speisehäuser, Wasch- und Reparaturanstalten, Krippen, Kindergärten, Kinderheime, Erziehungsinstitute verschiedenster Art. Kurz, wir machen ernst mit unserer programmatischen Forderung, die wirtschaftlichen und erzieherischen Funktionen des Einzelhaushaltes der Gesellschaft zu übertragen. Wir machen ernst mit unserer programmatischen Forderung, die wirtschaftlichen, erzieherischen Funktionen des Einzelhaushaltes der Gesellschaft zu übertragen. Also wieder das, genau dieses Prinzip, das wir schon die ganze Zeit gesehen haben. Dadurch wird die Frau von der alten Haussklaverei und jeder Abhängigkeit vom Manne erlöst. Die Kinder erhalten günstigere Entwicklungsbedingungen als daheim. Das hören wir übrigens auch heute immer wieder von den Befürwortern der Kindergartenpflicht, dass die Entwicklungsbedingungen besser seien, obwohl es also durchaus widerlegte Behauptung ist, also was Sprachentwicklung angeht und so weiter. Bis auf wenige Ausnahmefälle von sozial gestörten Elternhäusern ist es im Schnitt, ist der Spracherwerb und auch der Erwerb sozialer Kompetenzen in der frühkindlichen Entwicklung im Elternhaus besser als auch bei einer gehobenen sozialen Bildung, die schon ausgesucht gut ist. Wir wissen ja, dass jetzt bei der diskutierten bei den diskutierten Kindergartenplätzen für alle große Probleme gibt, einen gewissen Mindeststandard der Bildung überhaupt einzuhalten, weil man überhaupt nicht genug Fachpersonal hat, um die Sache in einer ausreichenden Qualität anzubieten. Es ist also eine Notlösung. Der Gesetzgeber hat sich was ausgedacht und es ist keiner da, es auszuführen. Jedenfalls nicht in ausreichendem Maß und in ausreichender Qualität. Aber selbst wenn wir jetzt mal eine ausgesucht gute Qualität der öffentlichen Kinderbetreuung annehmen, ist die durchschnittliche häusliche Betreuung besser, was das Ergebnis der kindlichen Entwicklung angeht. Was auch interessant ist bei den Bemerkungen von Lenin, wir gliedern die Frauen in die soziale Wirtschaft, Verwaltung, Gesetzgebung und Regierung ein. Er macht die Frau von einer Angehörigen des Oikos zu einer Angehörigen der Polis. Er geht damit weit über das hinaus, was ein Gericht was ja schon sehr hart war, dem Shaul zugestanden war. Er hatte auf alles Mögliche zugegriffen. Auf die Kinder, auf den Besitz, er hat es ja im Einzelnen gelesen. Fast alles konnte der Staat aufgrund dieses Fluches ergreifen und aus dem Eukos rausreißen. Das Weib des Nächsten war nicht dabei. Lenin geht hier weiter, er sozialisiert ganz bewusst auch die Frau, die also immer dem Eukos zugeordnet war und nie auch nur eine Verantwortlichkeit gegenüber der Polis hatte. Also sie war freigestellt von der Verantwortlichkeit der Polis gegenüber. Die Polis, wenn sie etwas wollte, die Stadt, der Staat, hatte sich an den Despotos zu wenden und mit ihm diesen Strauß auszufechten, wenn es irgendwas zu klären gab. Er hatte kein direktes Durchgriffsrecht. Hier bei Lenin finden wir also ganz bewusst die Bestrebung, die Frau zu einer öffentlichen zu machen. Also vom Bereich des Eukos in den Bereich der Polis hineinzuziehen, sie dadurch natürlich auch ihres Schutzes zu berauben, aber mit dem Anspruch, sie dadurch zu erlösen. Und das ist im Prinzip, das in den kommenden Jahrzehnten dann immer wieder kommt, das werden wir noch sehen. Per saldo wird ihr eigentlich keine Arbeit abgenommen. Sie arbeitet nicht weniger als vorher, nur vorher war sie halt in dem tätig, was Lenin als Haussklaverei bezeichnet, und hinterher war sie in dem, was Industriesklaverei ist, also im öffentlichen Bereich ein Gewinn. Rein praktisch hat sie nicht. Sie ist eben nur zu einer öffentlichen gemacht worden vom Staat. Das betrifft nicht nur die Frau, auch auf die Kinder wird ein ganz massiver Angriff gefahren in der Sowjetunion. Hierzu ein Zitat von Wladimir Senzinow aus seinem Buch Die Tragödie der verwahrlosten Kinder Russlands von 1930. Da schreibt er, es gilt, die Kinder von dem rohen Einfluss der Familie zu befreien. Wir müssen sie nationalisieren. Nationalisieren, also im Russischen übersetzt, ist verstaatlichen. Also wenn man einen Betrieb verstaatlicht hat, dann sagt man nationalisieren. Also man könnte ja genauso gut aus dem Russischen übersetzen, wir müssen sie verstaatlichen. Von den ersten Lebenstagen an werden sie unter dem segensreichen Einfluss der Kindergärten und Schulen streben, die Mutter zu bewegen, uns dem Sowjetstaat das Kind zu überlassen, das soll unsere praktische Aufgabe sein. Etwas später sagt der SPD-Generalsekretär Scholz, er will für die SPD die Lufthoheit über den Kinderbetten erobern. Und damit ist er also ganz direkt in der Nachfolge von Plato, von Senzinow. Um nur einige zu nennen. Ja. Noch ein Beispiel aus der Sowjetunion. Wer kennt Pavel Morozov? Das ist die Gnade der Spätgeborenen. Also wenn ihr in der Sowjetunion in den 30er, 40er Jahren groß geworden wäret, dann hättet ihr Pavel Morozov gekannt. Das war also eine sowjetische Ikone, eine sozialistische Ikone. Er wurde zu einer solchen stilisiert. Die Geschichte darum ist folgende. als Morozov 15 war, hat er seinen Vater angezeigt. Der Vater war zwar Vorsitzender des Dorfsowjets und wird als fleißiger und nüchtern denkender Bauer beschrieben. Der hatte sogar im Bürgerkrieg als Soldat der Roten Armee gekämpft und war zweimal verwundet worden. Aber wir wissen ja, in den 30er Jahren Stalins hat das unter Umständen alles nichts mehr gezählt. Da wurde also gesäubert. Und was letztlich er sich zu Schulden kommen lassen hat, ob er überhaupt sich was zu Schulden kommen lassen hat, oder ob das nur eine Denunziation war, das ist nicht mehr zu klären. Möglicherweise hat er Getreide versteckt gehabt, möglicherweise hat er falsche Papiere an Bauern verkauft, die in sogenannte Sondersiedlungen verbannt waren. Jedenfalls wurde der Vater Morozovs, also Pavel Morozovs, aufgrund dieser Denunziation deportiert und erschossen. Und sein Vater war wohl nicht der einzige Dorfbewohner, der von Pavel denunziert wurde. Im September 1932 wurde Pavel Morozov dann tot im Wald aufgefunden. Die genauen Umstände seines Todes wurden im kriminalistischen Sinn nie geklärt, aber die Voraussetzungen waren also so, dass er ideal geeignet war, um ihn zu einer sozialistischen Heldenfigur zu machen. Man hat also damals dann erklärt, dass Pavels Tod ein Racheakt der Verwandten gewesen wäre. Man hat dann die Verwandten verhaftet und erschossen. Das ging damals also ganz schnell. Und dann lief die Propagandamaschine an. Da gab es Pavel Morozov Erzählungen, Filme, Gedichte, Dramen, Biografien, Lieder, die ihn als mustergültigen Pionier beschrieben, obwohl, wie Historiker anmerken, es zu der Zeit in diesem abgelegenen Dorf dort noch überhaupt keine Pionierorganisation gegeben hatte. Trotzdem wurde Morozov dann auch mit Pionierausdruck dargestellt in den, auf diesen Heldenbildchen da. Also man hatte auch ohne Rücksicht auf irgendwelche Historizität, hat man dort die Geschichte geklittert und angepasst, um dort eine Heldengeschichte, einen Heldenkult zu stiften. Tatsächlich war es also wohl so, dass Morozov auch ein schlechter Schüler und Unruhestifter eigentlich war und möglicherweise von seiner Mutter zu der Anzeige gegen den Vater angestachelt worden ist. Also von wegen guter Pionier, der das alles für die Sowjetmacht getan hat. Das war wohl in der Realität nicht ganz so. Aber der Morozov-Kult wurde also dazu benutzt, zu zeigen, dass im Sozialismus die Loyalität dem Staat zu gelten hat und nicht den Eltern. Und Morozov wurde also überall als der gute Pionier dargestellt, der das erkannt hat, die Loyalität eines jungen Pioniers gehört der Sowjetmacht. Und da muss man schon auch mal über Leichen gehen, auch wenn es die eigenen Eltern betrifft. Millionen Kinder lernten also am Beispiel von Morozov, dass sie ihre Eltern zu überwachen hatten, dass sie die anzuzeigen hatten. Es wurde sogar erwartet von Pionieren. Das ging bis dahin, dass Pioniere sich verdächtig machten, wenn sie niemanden anzeigen. Die machten sich dann verdächtig, selbst mit dem Klassenfeind unter einer Decke zu stecken. Und da gab es also tatsächlich, das hat tatsächlich dann diese Frucht getragen, die sollte, da war also ein Pionier Sorokin, der seinen Vater anzeigte, angeblich beim Diebstahl von Kolchosgetreide und ihn verhaften ließ von der Miliz. Ein Saljoscha Fadejew erzählte dem Schuldirektor, wo sein Vater die Kartoffeln versteckt hatte, war das ja so, Kartoffeln verstecken. Es ging ja da häufig ums nackte Überleben. Also ich weiß nicht, wer sich mit der Geschichte der Ukraine mal befasst hat. Dort wurde also mit der Zielsetzung Getreide rekrutiert und beschlagnahmt, die Leute verhungern zu lassen. Also mit der ganz bewussten Zielsetzung, ihnen nicht genug zu lassen, wieder aussehen zu können, wieder ernten zu können, weil man die Ukraine dadurch gefügig machen wollte. Und das Kartoffeln verstecken, das war also nicht irgendeine kriminelle Gesinnung, die dahinter steckte, sondern da ging es ums nackte Überleben häufig, wenn man sich also diesen Requirierungen dort entzog. Jeder Bauer hat versucht natürlich irgendwie seine Familie durchzubringen und etwas wie auch Getreide, Kartoffeln versteckt. Und da waren die Kinder als Spitze des Staates natürlich unbezahlbar für die Sowjetmacht. Fronja Kolibin wurde als erfolgreicher Denunziant mit einer Reise ins Pionierlager Artek prämiert. Seine Mutter fuhr ins Arbeitslager, die er denunziert hatte. Die Kinder haben sich dann auch gegenseitig überwacht und sich gegenseitig angespornt, ihre Eltern zu denunzieren. Und wie schon erwähnt, eine sowjetische Zeitung schrieb dann, dass solche Pioniere als verdächtig zu behandeln und wegen mangelnder Wachsamkeit anzuzeigen seien, die keine Berichte über ihre Familien lieferten. Das war also schon ziemlich finster. So ganz tot ist diese Denkweise nicht. Es gibt also auch aus Großbritannien Berichte, dass in Kindertageseinrichtungen Kinder ganz gezielt geprüft werden auf bestimmte Bemerkungen, anhand derer man die Haltung des Elternhauses analysieren will. Also zum Beispiel, wenn da ein Kind, es gibt ja in Großbritannien sehr viele Pakistaner, wenn da ein Kind Paki sagt, dann ist das eine rassistische Bemerkung und dann lässt das Rückschlüsse zu auf die Denkweise der Eltern. Oder auch im ökologischen Bereich gibt es solche Dinge, dass dort Kinder in dieser Art geprüft werden, abgeklopft werden. Und es gibt also tatsächlich einen Leitfaden für Kindergärtnerinnen, der dazu auffordert, solche Beobachtungen an die Behörden weiterzumelden, also an das Jugendamt weiterzumelden, dass die ein besonderes Auge auf diese Elternhäuser haben, die in der Art auffällig geworden sind, indirekt durch die Kinder. Also ganz ist das sowjetische Denken noch nicht tot. So, ein weiterer Meilenstein in der Zerstörung des Oikos war die Einrichtung des Frauenwahlrechts. Das ist ja schrittweise, da kann man jetzt keine Jahreszahl sagen. In der Schweiz war das noch bis in die 70er Jahre wohl, meines Wissens, des 20. Jahrhunderts, in Deutschland ja im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg. Das, was Lenin dort angefangen hat, oder zumindest offen ausgesprochen hat, dass die Frau von einem Glied des Oikos zu einem Glied der Polis gemacht wird. Also ausgegliedert aus dem Oikos, eingegliedert in die Polis. Das wird also durch Frauenwahlrecht zementiert, weil ja das Wahlrecht ursprünglich das Recht der Mundherren, wir hatten den Begriff vorhin, also derjenigen, die den jeweiligen Häusern vorgestanden haben, war, sich eine Verwaltung zu wählen. Ne? Also jeder Oikos, jedes Haus hat sein Haupt dazu beauftragt, beziehungsweise die Beauftragung ergab sich aus der Natur der Sache, dass diese Häuser sich gemeinsam eine Verwaltung gewählt haben, einen Staat gewählt haben, zumindest dort, wo es demokratische Strukturen gab. Der Mann war also Glied der Polis Und die Frau war Glied des Mannes, also seines Oikos, also in durch und durch eigentlich schriftkompatibler Zustand, der hier durch das Frauenwahlrecht zerstört wird. Der Mann wird sozusagen auch in dieser Ebene enteignet. Also die Frau wird herausgelöst aus seinem Zuständigkeitsbereich in den Zuständigkeitsbereich der Polis überführt. Und zu einer freien und dadurch auch zu einer öffentlichen. Wobei die Freiheit natürlich immer eine relative Freiheit ist, aber wie gesagt, der Schutzbereich, dass sie der Gesellschaft nicht verpflichtet ist, den verliert sie. Also das ist ja die Tatsache, dass Frauen in den meisten Gesellschaften nicht zum Wehrdienst herangezogen werden, hat neben allen praktischen Aspekten, die man dafür anführen kann und muss, ja auch diesen inhaltlichen Grund ursprünglich, dass sie der Polis nicht verpflichtet ist. Die Polis hat keinen Rückgriff auf irgendjemandes Frau. Deswegen die Freistellung vom Wehrdienst. Wenn wir das geistlich beurteilen, bedeutet das erstens, dass die Eukos-Ebene in diesem Punkt völlig bedeutungslos geworden ist. Es ist also, eigentlich ist das Frauenwahlrecht, auch wenn es nach einer relativ unbedeutenden Sache aussieht in der Rückschau, eine der tiefgreifendsten Reformen der Moderne, wenn wir die geistlichen Auswirkungen betrachten. Und um es in der biblischen Terminologie zu sagen, das Weib, das beim Erschaffenwerden aus dem Mann herausgenommen wurde und ihm in der Ehe wieder hinzugefügt wird, das sind ja die geistlichen Verhältnisse, nicht wahr, dass dieses Herausnehmen durch ein wieder hinzugefügt werden kompensiert wird, sodass er wieder vervollständigt wird, wird ihm durch die Polis wieder herausgeschnitten, nur dass er diesmal nicht betäubt wird vorher. Also die Gnade, die ihm Gott gewährt hat, dass er betäubt wird, die gewährt ihm die Polis nicht. Sie wird ihm also bei vollem Bewusstsein wieder herausgeschnitten, vergesellschaftet, vergemeinschaftet, verstaatlicht, zur Öffentlichen gemacht. Und dass parallel zur Etablierung des Frauenwahlrechts natürlich auch die politischen Bestrebungen zur Beendigung der Vormundschaft des Mannes in der Ehe abgelaufen sind, das ist natürlich kein Zufall, sondern das bedingt sich gegenseitig. Durch das Frauenwahlrecht wurden ja auch die Machtmittel geschaffen, die es letztlich ermöglicht haben, den Eukos zu beseitigen. Das Frauenwahlrecht ist also auch nicht überall so ganz widerstandslos und sofort durchgegangen. Das gab Widerstände. Britische Reformer haben 1867 das Frauenwahlrecht zum Beispiel deswegen verhindert, weil dadurch politische Differenzen innerhalb von Familien zwischen den Ehepartnern ausgetragen würden. Oder bei politischen Differenzen in die Familien hineingetragen werden könnten. Man hat also damals noch ein Bewusstsein gehabt, dass man die Familie davor schützen müsse, dass die Eheleute verschiedene politische Präferenzen haben könnten und aus diesem Grunde in Unfrieden geraten könnten. In Skandinavien und Großbritannien wurde aus diesem Grund das Frauenwahlrecht zunächst nur für ledige und verwitwete Frauen eingeführt, mit der offiziellen Begründung immerhin, dass verheiratete Frauen ja schon durch ihre Ehemänner vertreten seien Aber wir wissen, dass das auch immer so eine Salami-Taktik war, man hat das also schrittweise gemacht, erst die und dann die und dann hat das immer weiter ausgedehnt, wie das in allen Lebensbereichen so ist, dass politische Veränderungen, die eigentlich nicht mehrheitsfähig sind, in kleinen Tranchen schrittweise eingeführt werden. Nächste historische Station, ganz kurz mit einem Zitat vertreten. Hitler sagte, wir allein sind befugt, das Volk als solches, den einzelnen Mann, die einzelne Frau zu führen. Die Lebensbeziehungen der Geschlechter regeln wir, das Kind bilden wir. Zitat Ende, Adolf Hitler. Damit ist er übrigens ganz genau auf der Linie von Olaf Scholz mit oder umgekehrt, das hast du jetzt aber gesagt. der die Lufthoheit über den Kinderbetten haben wollte, das Kind bilden wir. Und Hitler spricht auch schon vom einzelnen Mann und der einzelnen Frau. Der Umbau der Gesellschaft war schon so weit vorangeschritten, da war ja schon, also infolge des Ersten Weltkrieges galoppierte das ja schon in die Entwicklung sehr schnell voran, dass er halt schon wusste, er konnte schon auf ein Volk von Individuen zurückgreifen und er hat auch sehr bewusst eigentlich seine Machtstrukturen darauf aufgebaut. Schon allein dieses Zitat, das ist jetzt nur eins von sicher vielen möglichen, zeigt, dass also diese ganze Familienfassade im Nationalsozialismus mit Mutterkreuz und allem Möglichen, dass es also wirklich nur eine Tünche war und darunter war der Totalitarismus, der überhaupt nicht im geringsten daran dachte, dem Oikos was von der Macht abzugeben, die der Staat an sich gerissen hatte. Weiter mit den Folgestaaten DDR und Bundesrepublik. In der DDR Säuglingsfibel von 1972 lesen wir: Für die Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frau haben unsere Kindereinrichtungen einen wesentlichen Beitrag zu liefern, weil sie der Mutter weitgehend die Ausübung ihres Berufs, ihre berufliche und kulturelle Qualifizierung und ihre Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Die Tages- und Wochenkrippe für Kinder der ersten drei Lebensjahre dienen nicht allein der Entlastung unserer Mütter, sondern stellen eine wertvolle und wirksame Ergänzung der Familienerziehung dar. Das ist also inhaltsgleich völlig identisch mit dem, was Lenin Clara Zetkin gesagt hat. Ein bisschen milder formuliert. Klar, wir sind schon in den 70er Jahren. Da war man etwas diplomatischer als in den 30er, 20ern. Aber inhaltlich kein Schritt abgewichen von der leninistischen Vorgabe, Erlösung der Frau aus dem Oikos, Verstaatlichung der Kinder und natürlich Ausschlachtung der Arbeitskraft der Frau für die Volkswirtschaft. Und wenn wir uns jetzt entschreiben, des Familienministeriums der Bundesrepublik Deutschland, an eine Buchautorin aus dem Jahre 2007 ansehen, die also eine Frage gestellt hatte. Das war die Frau Götze, die dieses Schreiben also vorliegen hat. Schreibt das Bundesfamilienministerium, gerade junge Frauen wollen heute ganz selbstverständlich, was für Männer schon immer möglich war, nämlich ihre berufliche Qualifikation nutzen, finanziell unabhängig bleiben und trotzdem nicht auf Familie verzichten. Kindertagesstätten bieten ein komplementäres und bei problembelasteten Familien ein kompensatorisches Angebot zur Erziehung und Bildung der Familie. Das ist auch wieder, also ich kann hier Textbaustein für Textbaustein mit der Säuglingsfieber der DDR vergleichen. Es ist vollkommen inhaltsreich, aber so vollkommen deckungsgleich. Es ist unheimlich, es ist gespenstisch.
Das wäre sehr interessant, mal die Ursachen, die Quellen zu erforschen. Woher diese Ideen stammen?
Ja, von Plato bis... den Weg zeichnen wir ja gerade nach, woher
das kommt. Oder fehlt ein Baustein.
Können wir dann hinterher dann noch drüber sprechen. Also die Stoßrichtung ist auch hier Herauslösung des Weibes aus dem Eukos bei gleichzeitiger Herauslösung der Kinder, Köderung mit Selbstverwirklichung. Tatsächlich aber geht es um Vergesellschaftung der Arbeitskraft, um eine Aneignung der Arbeitskraft der Frau durch den Staat und damit geistlich betrachtet um Ehebruch. Warum? Weil sie erschaffen wurde nicht als Hilfe der Polis, sondern als Hilfe ihres Mannes. Dieses Hilfegeben ist also ein Punkt, der Ehe zugeordnet ist. Und wir kommen dann noch darauf, wenn es die Zeit erlaubt, wahrscheinlich dann erst morgen, unter welchen Umständen es biblisch legitim ist, dass eine Frau ihre Arbeitskraft in Betrieb, in einer Behörde, irgendwo investiert und unter welchen Umständen das nicht legitim ist. Wenn es erzwungen wird durch gesellschaftlichen Druck und dergleichen, ist es auf jeden Fall nicht legitim, dann ist das eine widerrechtliche Aneignung. So, jetzt haben wir hier den Wirkungsbereich des Grundgesetzes. Und das Grundgesetz soll ja eigentlich Ehe und Familie schützen. Wie sieht das in der Praxis aus? Und wie hat sich der Schutz von Ehe und Familie unter den Bedingungen des Grundgesetzes entwickelt in den letzten Jahrzehnten? Da müssen wir zuerst feststellen, das Grundgesetz hat hier zwei Elemente im Text stehen, die nicht so richtig zusammenpassen. Das eine ist der Schutz von Ehe und Familie. Und das andere ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Warum sind diese beiden Punkte nicht miteinander zu vereinen? Weil Familie eine Gemeinschaft von Ungleichen ist, von Verschiedenen. Die Idee von Ehe und von Familie ist also, dass Verschiedene sich gegenseitig ergänzen. Wenn gleiche Personen können keine Familie bilden, da findet keine Ergänzung statt. Das ist der Grundgedanke von Ehe und Familie, ist die Verschiedenheit. Und wenn ich die Verschiedenheit ausheble, indem ich die Geschlechter in ihrer Verschiedenartigkeit glattbügle und einander angleiche, dann zerstöre ich die Familie, weil die Verschiedenartigkeit eben die Basis, die unaufgebbare Basis der Familie ist. Insofern ist also das Grundgesetz mit sich selbst verquer, weil es zwei Axiome festschreibt, die nicht zusammengehen können. So, nun hat das Bundesverfassungsgericht ja eigentlich die Aufgabe, über dem Grundgesetz zu wachen und auch einen Interessenausgleich zu schaffen zwischen Gesetzgebung und Grundgesetztext. Und dann könnte man meinen, das Bundesverfassungsgericht müsse auch, wenn es schon mal solch strebende Position innerhalb des Gesetzestextes gibt, dort auch ausgleichend wirken. Das hat es nicht getan in der Geschichte, sondern es hat sich einseitig, ganz eindeutig auf Seiten der Gleichberechtigung positioniert und ist damit ausgeschieden als Schutzmacht für Ehe und Familie. Die wichtigen Gesetzgebungseckpunkte in den 50er Jahren, die die Wirksamkeit der Familie gänzlich ausgehebelt haben, sind samt und sonders auf Oktroi des Bundesverfassungsgerichts hin in die Rechtswirklichkeit überführt worden. Also das Bundesverfassungsgericht hat es jeweils dem Gesetzgeber aufgetragen. Das Bundesverfassungsgericht hat vom Gesetzgeber verlangt, die Hauptschaft des Mannes in der Ehe aus dem bürgerlichen Gesetzbuch zu streichen. Und damit war der grundgesetzlich verbriefte Schutz von Ehe und Familie dahin, weil die Familie damit enthauptet war. Und wenn ich jemanden enthaupte, da kann ich nicht hinterher sagen, ich wollte nur spielen. Eine Enthauptung geschieht immer in Tötungsabsicht. Ob das eine Hinrichtung ist oder ein Mord, das ist ja jetzt mal dahingestellt, aber es gibt keine Enthauptung, die nicht in Tötungsabsicht geschieht. Also müssen wir auch festhalten, die Enthauptung der Familie war die Ermordung, die finale Ermordung der Familie. Seitdem gibt es im Rechtssystem der Bundesrepublik Ehe und Familie im biblischen Sinn eigentlich nicht mehr. Das muss man so hart sagen. Man kann Ehe und Familie leben auf freiwilliger Basis, aber dann im rechtsfreien Raum. Also wo Menschen übereinkommen, das biblische oder wenigstens ein bibelnahes Familienmodell zu leben, werden sie nicht daran gehindert, sie können das tun, aber sie haben keinerlei gesetzlichen Schutz. Sie stehen damit allein. Und das ist also das Ergebnis dieser Änderung der 50er Jahre, die das Bundesverfassungsgericht erzwungen hat. 1. Juli 1958, Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Da wurde das Letztentscheidungsrecht des Ehemanns in allen Eheangelegenheiten ersatzlos gestrichen, weil es eben dem Gleichberechtigungsgebot widersprochen hat. Die Versorgungspflicht des Ehemanns für die Familie blieb hingegen bestehen. Das ist nicht nur die Enthauptung, sondern das ist auch die Entkopplung von Ernährung und Hege. Wir finden ja im Epheserbrief die Verpflichtung des Mannes zu ernähren und zu hegen. Und hier wird das also auseinandergetrieben vom Gesetzgeber. Ernähren soll er, hegen, also Grenzen setzen, darf er nicht mehr. Das sind also Sachen mit unwahrscheinlicher geistlicher Tragweite. 1977 noch 1958 wird das Recht des Ehemanns, ein Dienstverhältnis seiner Frau fristlos zu kündigen, aufgehoben, aber 1977 dann darf die Frau ganz und gar ohne Einverständnis ihres Mannes ein Dienstverhältnis eingehen und sozusagen in einem fremden Joch erwerbstätig werden. Analog zum Wahlrecht passiert also jetzt das auch im Wirtschaftsrecht, dass die Frau von einer Angehörigen des Oikos zu einer öffentlichen gemacht wird. Dabei ist also das Recht des Ehemanns, die Berufstätigkeit der Frau zu regeln und dort, wo das notwendig erscheint, auch einzuschränken, nicht irgendein Recht, sondern es geht ja auf das Erschaffen zurück. Ich will ihm eine Hilfe machen, ihm gebiets, also zu seiner Gegenwart. Hier drückt sich nicht irgendetwas aus, sondern der Zweck des Erschaffens. Und im Schöpfungshandeln finden wir den Willen Gottes klarer ausgedrückt als in jedem Gesetz. Weil das Schöpfungshandeln ja noch unverstellt war, unverdeckt von der Verfehlung. Die gab es ja noch nicht. Das war also noch, das, was bei der Schöpfung geschehen ist, war eine ganz klare, uneingeschränkte Wille und Entschluss Gottes. Das Gesetz ist schon eine Reaktion auf die Verfehlung. Das Gesetz ist heilig und gerecht und gut, aber es vermag nicht gerecht zu machen, also es ist Beschränkung unterworfen. Das Gesetz ist Reaktion auf Verfehlung und dadurch schon indirekt von der Verfehlung beeinflusst, während eben das Schöpfungshandeln Gottes von gar nichts beeinflusst ist, als von seinem freien Entschluss. Deswegen geht es hier nicht um irgendwas. Wenn ich dem Mann seine Hilfe nehme und sie für mich beanspruche als Gesellschaft, sondern um einen Schlag ins Gesicht Gottes. Deswegen auch das harte Urteil, weil es hier also um die Kernbereiche der Ehe auch geht, wenn jemand die Hilfe einer verheirateten Frau regelmäßig in Anspruch nimmt, ohne dass ihr Mann darin eingewilligt hat, bricht er die Ehe. Regelmäßig, das heißt, es geht hier nicht um eine Nothilfe. Also wenn eine Frau irgendwo Nothilfe leistet, dann ist das völlig in Ordnung und dann gibt es hier auch einen Ermessensspielraum, wo das Einverständnis des Mannes so einfach mal vorausgesetzt werden kann. Aber wenn ich regelmäßig zu meinen Gunsten eine Frau beschäftige, ohne die Erlaubnis ihres Mannes einzuholen, dann ist das Ehebruch und das ist im wirtschaftlichen Bereich nicht anders als im geistlichen Bereich, wo da besonders viel Schindluder betrieben wird. Wir haben ja vorhin schon gesprochen über die Sendungsneurose einiger Kleriker, die überhaupt kein Problem damit haben, andere Leute, Frauen für sich einzuspannen. Auch regelmäßig für sich einzuspannen und zu instrumentalisieren. Ist es dann überhaupt möglich, dass eine Frau einer Erwerbstätigkeit außerhalb des Oikos nachgeht? Es ist möglich in dem Moment, wo sie gesendet wird. Also wenn die Familiensituation so ist, dass sie dadurch ihrem Mann eine Hilfe ist und er das auch so sieht, dass ihm das eine Hilfe ist. Es gibt ja sehr verschiedene wirtschaftliche Verhältnisse in den einzelnen Familien. Mitunter ist das notwendig, um das wirtschaftliche Überleben einer Familie zu sichern. Dann kann natürlich auch ein Mann oder eine Frau in so ein Joch aussenden. Und dann ist das auch legitim, weil sie dann in seinem Namen und in seiner Verantwortung dient. Da gibt es aber Grenzen. Ich halte es zum Beispiel nicht für möglich, dass ein Mann seine Frau zum Militärdienst sendet, weil sie dort einer Hierarchie unterstehen würde, auf die er keinen Einfluss mehr hat. Dann hätte er keine Möglichkeit mehr, eine Notbremse zu ziehen, weil er gegen die Befehlshierarchie einer Armee nicht ankommen kann und damit könnte er seiner Fürsorgepflicht nicht mehr nachkommen. Das heißt, es wäre eine grobe Fahrlässigkeit seinerseits, wenn er sagen würde zu seiner Frau, tue du Militärdienst. Das halte ich also von diesem Sendungsrecht, das er hat, nicht gedeckt. Also wenn es nicht mehr möglich gibt, im Bereich von Gewissensentscheidungen dort einen Ausstieg im Notfall zu finden und eine Notbremse zu ziehen, dann ist das überzogen, während fachbezogene Weisungen, die es ja in jedem Arbeitsbereich gibt, hingenommen werden müssen in einer solchen Situation. So, weiter mit dem Gleichberechtigungsgesetz von 1958. Die väterlichen Vorrechte der Kindererziehung werden eingeschränkt, 1979 vollständig beseitigt. Ursprünglich hat der Gesetzentwurf vorgesehen, den Männern das Privileg eines sogenannten Stichentscheids einzuräumen. Also wenn bei Streitigkeiten keine Einigung in Erziehungsfragen erzielt werden konnte, dann hätte er das ausschlaggebende Wort sprechen können. Dagegen hat der Deutsche Juristinnenbund eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt, das prompt untersagt hat, diesen Stichentscheid in den Gesetzestext aufzunehmen. Ihn also 1959 für verfassungswidrig und nichtig erklärt hat. Halt, Korrektur. Dieser Stichentscheid war sogar im Gesetzestext drin und kurzzeitig von 58 bis 59 rechtsgültig, bis er dann kassiert wurde vom Bundesverfassungsgericht, während das männliche Entscheidungsrecht in allen ehelichen Angelegenheiten erst gar keinen Eingang in den Gesetzestext finden konnte. Als Gehorsamsparagraf wurde der Paragraf 1354 des BGB von 1957, also in der Fassung von 57 noch bezeichnet, der dem Mann in einer Ehe das Recht zur Entscheidung aller gemeinschaftlichen und das eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zusprach. 1900 ist dieser Paragraf in Kraft getreten mit dem Wortlaut: Dem Manne steht die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu. Er bestimmt insbesondere Wohnort und Wohnung. Die Frau ist nicht verpflichtet, der Entscheidung des Mannes Folge zu leisten, wenn sich die Entscheidung als Missbrauch seines Rechts darstellt. Das war also damals schon ein sehr, sagen wir mal, interpretationsanfälliger Paragraph, also der schon sehr weich formuliert war, denn wo fängt ein Missbrauch an, wo hört der auf? Und dieser ist dann also 1957 auch ersatzlos gestrichen worden. Es ist also keine, soweit wir das wissen, keine gesellschaftliche Gliederung uns bekannt, die ohne Haupt existieren kann. Ein Staat, eine Armee, ein Wirtschaftsbetrieb, ein Kaninchenzüchterverein, eine Partei, eine Schule, eine Universität, alle brauchen irgendeine Form von Hauptschaft, ob die jetzt demokratisch legitimiert ist oder anderweitig, das sei jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall sind all diese Strukturen nur überlebensfähig, wenn es eine Autorität gibt, die die Befugnis hat, Entscheidungen für den gesamten Bereich zu treffen. Autorität jetzt Vorsitz oder Direktorat oder Kanzlerschaft oder Leiterschaft heißt. Nur der Familie enthält man dieses Privileg vor. Mit dem Verweis, dass das eine Diskriminierung wäre, wenn die Familie ein Haupt hätte. Es kommt aber niemand auf die Idee, das Kanzleramt abzuschaffen, weil es diskriminierend ist, dass die überwiegende Mehrzahl der Deutschen nie Kanzler werden wird und nie Kanzler werden kann. Kein Aufsichtsrat eines Unternehmens wird aufgelöst, weil es diskriminierend ist, dass der Produktionsarbeiter nicht die Autorität hat, die ein Aufsichtsratsmitglied hat. Niemand schickt die Generäle nach Hause, weil sie mehr Autorität haben als die Gefreiten, was ein klarer Fall von Diskriminierung ist. Diskriminierung bedeutet ja Unterscheidung und so weiter. Allein der Familie wird zugemutet, hauptlos, ich sage jetzt mal, dahin zu vegetieren, denn lebensfähig ist ein Organismus ohne Haupt eben nicht. Und wie gesagt, wenn wir uns den historischen Gesamtzusammenhang ansehen, was hier, sei es Plato, alles geschehen ist, und wenn wir uns auch die Äußerungen der Potentaten ansehen, die wir teilweise in Zitaten nachverfolgt haben, dann wissen wir auch, dass es kein Zufall ist, sondern dass hinter dieser Enthauptung ganz klar eine Ermordungsabsicht, eine Entmachtungsabsicht steht. Und es hat ja auch funktioniert, weitgehend, seit 1958 sind die Scheidungszahlen also derartig explodiert, dass ja mittlerweile circa jede zweite Ehe geschieden wird. Das Schiff ist steuerlos. Nun kann ein Schiff ohne Steuer eine ganze Weile irgendwo, das Meer ist groß, nicht wahr, langfahren, ohne dass es sofort zum Problem kommt. Da ist vielleicht gerade mal kein Riff, da ist vielleicht gerade mal kein Sturm, da ist vielleicht gerade mal keine Sandbank. Aber sobald es zu einem solchen Problem kommt, und die Lebenswirklichkeit zeigt, eben irgendwann kommt der Eisberg, dann wird ein Schiff, das kein Steuer hat, eben havarieren und gegebenenfalls sinken. So, Familie kann trotzdem noch bestehen, wie gesagt, in einer Nische auf der Basis. Niemand kann irgendjemand hindern zu sagen, wir machen das so, wie die Schrift sagt, wir ignorieren das, was um uns herum gesellschaftliche Wirklichkeit ist. Aber man muss damit rechnen, dass das Anfeindungen mit sich bringt. Man muss damit rechnen, dass das Häme und Spott mit sich bringt. Und inzwischen, wenn man als geistlicher Verantwortlicher irgendwo eine Ehe schließt, sollte man solche Fragen auch klären, eben weil eine Frau jederzeit die Möglichkeit hat, das bürgerliche Recht zu instrumentalisieren, um die Vorgaben der Schrift auszuhebeln. Muss man vorher klären, bist du bereit, auf die Rechte, die das bürgerliche Recht dir gewährt, zu verzichten zugunsten eines Lebens in Gerechtigkeit, also eines Lebens in der Furcht des Herrn, eines Lebens in Übereinstimmung mit dem biblischen Modell. Eine Garantie ist auch so eine Erklärung dann am Ende nicht, aber zumindest sollte man diese Frage ansprechen, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Dass jetzt zwei Systeme aufeinanderprallen, das bürgerliche und das geistliche, die nicht miteinander vereinbar sind. Eine Anekdote noch, um zu erklären, aus welcher Höhe wir eigentlich gefallen sind mit diesen Änderungen des bürgerlichen Rechts. Albert Hahl, Gouverneur von Deutsch-Neuguinea, zu der Zeit, also, als wir noch einen Kaiser hatten, eine Kolonie, war der dort Gouverneur von 1902 bis 1914. Und der hat in dem Buch Die deutschen Kolonien sein Konzept erläutert, wie er dort mit den Ureinwohnern umgeht. Er spricht also in diesem Zusammenhang von der pfleglichen Behandlung der Eingeborenen. Und seine ganze Diktion ist also davon geprägt, dass er sehr paternalistisch an die Angelegenheit rangeht, also als der von außen kommende Zivilisierte, der den Eingeborenen schon zeigt, wo der Hammer hängt, wenn auch sie pfleglich behandelt, wie er schreibt, ne? Aber eben durchaus er, der das Sagen hat, auch er, der das Wissen hat und sie als also die Unwissenden, deren kultureller Rückstand zu beseitigen ist, indem man ihnen beibringt, wie man einer geregelten Arbeit nachgeht, wie ein Geldwesen beschaffen sein muss und sonstige Infrastruktur, dass man Steuern zahlen muss und all diese Dinge, die also für den guten deutschen Beamten damals schon selbstverständlich waren, natürlich, die er also dort in Neuguinea, in Deutsch Neuguinea, in volkspädagogischer Manier den Eingeborenen, die er also als Schutzbefohlene sieht, beizubringen. Also paternalistisch durch und durch. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, nur feststellen. Und trotzdem legt er fest in seiner kleinen Staatsdoktrin, eine Einmischung in die Sippenangelegenheiten erfolgt nur auf Anrufen der Eingeborenen selbst. Vergleichen wir wieder, was Schachtschneider über die alten Griechen schreibt, die Angelegenheiten des Oikos dürfen vor einem Gericht der Polis nicht verhandelt werden. Ist nicht ganz so eindeutig, aber immerhin ein großer Respekt vor dem Oikos, den es natürlich auch in dieser Stammesgesellschaft gegeben hat, eine Einmischung in die Sippenangelegenheiten durch den deutschen Staat also, erfolgt nur auf Anrufen der Eingeborenen selbst. Also als Gouverneur hat er diese Ebene respektiert, in die kein Staat eben mal so ohne weiteres eingreifen darf. Und damit hat er seinen Schutzbefohlenen im familiären Rahmen eine Souveränität und eine Mündigkeit zugesprochen, die er ihnen auf der staatlichen Ebene so nicht ohne weiteres zugesprochen hat. Heute sind diese kolonialen Besitzungen Deutschlands natürlich weit entfernte Geschichte. Aber wir müssen feststellen, dass der deutsche Staat heute nicht mal der eigenen Bevölkerung diesen Rechtsfreiraum gewährt, die damals das Kaiserreich den Eingeborenen in Neuguinea gewährt hat. Also heute wäre mancher Deutsche froh, wenn er so eine Freistellungsgarantie hätte, dass in die Angelegenheiten seines Oikos nicht hineingeredet wird seitens des Staates, es sei denn, er bittet darum. So viel also zur Fallhöhe des Rechts vom Kaiserreich bis zu den Reformen der 50er bis 70er Jahre. Und ich denke, das ist ein Punkt, wo wir wieder eine Pause machen können, weil jetzt hier die Geschichte der Entmachtung des Olkos soweit abgeschlossen ist, weil auch meine Stimme nicht mehr viel weiter trägt. Und ich hoffe, dass das morgen wieder besser ist. Und wir können uns dann also morgen noch dem abschließenden Teil zuwenden. Dann für heute erstmal gute Nacht.